Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Hilz. Im Namen des Historischen Vereins und der Volkshochschule Schildach-Schenkenzell darf ich Sie zum heutigen Vortragsabend Grenzen und Grenzsteine in Schildach und Lehengericht ganz herzlich begrüßen. Ich vertrete heute Abend der Herr Markus Armbruster in Funktion als zweiter Vorsitzender, der heute nicht kommen kann. Durch das Zusammentreffen mehrerer ehemaliger Herrschaftsgebiete wie Fürstenberg, Württemberg und Vorderösterreich, wie auch das Klosteramt Alpirschbach und die Herrschaft Schramberg, gibt es in unserer Landschaft eine Vielzahl unterschiedlicher Grenzsteine zu entdecken. Aber wir stoßen dabei nicht nur auf Landesgrenzsteine, es sind auch noch Territorial-, Gemarkungs-, Flurstück-, Zehnt- und Abteilungsgrenzsteine zu finden, die teilweise mehrere Jahrhunderte alt sind. Mit der Kleindenkmalerfassung in den Jahren 2012 und 2013 sind sie wieder stärker ins öffentliche Bewusstsein gerückt und haben bei vielen Betrachtern Interesse an deren Herkunft und Geschichte geweckt. Manche bergen noch Geheimnisse, die auf ihre Entschlüsselung warten. Aufgrund der heutigen land- und forstwirtschaftlichen Bewirtschaftungsmethoden, Wegebaumaßnahmen und Umwelteinflüssen sind Grenzsteine stark gefährdet. Jürgen Hilz, Autor von Grenzen und Grenzsteine, Bemerkenswertes in und um Eichhalten, Rödenberg und Bach-Altenberg, wird in seinem heutigen Vortrag einen Blick über die ehemaligen Grenzen werfen und die vielfältige Grenzsteinlandschaft von Schildach und Lehengericht unter die Lupe nehmen. Mit Herrn Jürgen Hilz haben wir einen profunden Kenner der Materie für den heutigen Abend gewinnen können. Herr Hilz ist gebürtig in Eichhalden, eigentlich hat er vorher gesagt in Rottweil im Krankenhaus, aber und beruflich beim Vermessungsamt in Rottweil tätig, somit ein Profi zu diesem Thema. Vermessungsamt, Flurbereinigung, also alles, was aber auch mit Grenzenverschiebung, Grenzverschiebung eigentlich zu tun hat. Im Zuge der Kleindenkmalerfassung im Landkreis Rottweil waren auch in Schildach und Lehengericht viele aktive Helfer des Historischen Vereins unterwegs. Reinhard Mahn, Klaus-Ulrich Neb, Klaus Wurber und Dr. Hans Hatter, alle heute da, in teils unwegsamen, ja sogar alpiner Landschaft des Lehengerichts unterwegs und konnten so manche Entdeckung machen. In Schenkenzell waren es Willi Schoch und meine Wenigkeit. Habe ich den Faden verloren. War es am Anfang mehr eine Pflichtaufgabe im Zuge der Kleindenkmalerfassung, die vielen Grenzsteine zu erfassen, so wurde daraus bald eine Leidenschaft, fast eine Sucht. Und so manche Entdeckungshor wurde unternommen. Darauf haben wir so manche Ecken und Täler, Winkel, Dobel entdeckt und auch durch manche Wildnis. Also ich kann mich noch erinnern vom Vortal auf den Rossberg, schätzungsweise 6-7 Kilometer, alle 200 Meter ein Grenzstein durch Hecken und Büsche. Also das war manchmal so richtig interessant, ohne Handyanschluss. Ehefrau war nicht mehr erreichbar, Geburtstage wurden vergessen, Auto nicht mehr gefunden, abends. Also da waren wir fast einmal fällig für die Fasnacht, weil es wurde dunkel und wir wussten noch mal, wo wir waren. Ja. Der Herr Dr. Hans Harder hat mir gesagt, was philosophisch, jeder Grenzstein hat zwei Seiten wie das Leben. Aber der Willi und ich haben auch Grenzsteine entdeckt, die haben nur eine Seite. Also die lagen dann auf dem Boden, Empfindling reingemeißelt. Also viel Interessantes. Nun will ich aber Schluss machen und wir warten gespannt auf den Vortrag von Herrn Jürgen Hilz. Dankeschön.
Vielen Dank für die Begrüßung, Herr Summ. Kleine Ergänzung, ich bin nicht beim Vermessungsamt. Vermessungsamt, Flurneuordnungsamt bildet zusammen bildet ein Amt und ich bin Flurbereiniger, ich bin nicht beim Vermessungsamt. Also das ist ein wenig was anderes, also ich bin kein Katastergeometer. Okay, aber auch von mir herzliches Willkommen. Es sind einige Leute hier, ich hoffe, es ist niemand da, der was über Grenzsteine in Schenkenzell hören will, weil in der Zeitung stand letzte Woche bei der Vorankündigung von diesem Vortrag fälschlicherweise, dass es, oder in einem Fall stand es so, in anderen Fällen stand Schildach und Lehengericht, einmal stand dabei Schildach und Schenkenzell. Es geht nicht um Schenkenzell heute Abend, es geht um Schildach und Lehengericht. Es gibt hier in Schildach und Lehengericht sehr, sehr viele Grenzsteine, die Inschriften, die Wappen, irgendwelche Zeichen tragen, die enthalten ganz, ganz viel Geschichte und es sind Kleindenkmale. Bei der Kleindenkmalerfassung hat man hier sehr viel im Bereich Schildach-Lehengericht auch erfasst. Die sind stark gefährdet, der Herr Summ hat schon gesagt. Kleindenkmale sind allgemein gefährdet, aber Grenzsteine sind besonders gefährdet. Ich will heute Abend einen Überblick geben über das, was man so in Schildach und Lehengericht finden kann. Es gibt auch schon Veröffentlichungen über das Thema Grenzsteine hier in der Gegend. Ich will auf ein paar Sachen näher eingehen, das sind die Sachen, die bisher noch nicht veröffentlicht sind. Grenzsteine gibt es schon sehr lange, Grenzen sind schon so alt wie die Menschheit selber. Der Streit um die Grenze ist mindestens genauso alt. Es gibt eine schöne Geschichte in der Zimmerschen Chronik, Mitte des 16. Jahrhunderts geschrieben. Da ging es auch um einen Streit zwischen Zweien, die sich um einen Acker gestritten haben. Man hat sich zu einer Verhandlung auf dem strittigen Acker getroffen. Es waren die zwei Kontrahenten und es waren die Untergänger dabei. Untergänger war dieses Gremium, das fürs Grenzsteinsetzen zuständig war, aber auch für die Grenzstreitigkeiten. Man hat sich getroffen auf dem strittigen Acker. Einer der Kontrahenten hat geschworen, der Boden, auf dem er hier und jetzt steht, der hat schon immer ihm gehört. Aufgrund von diesem Eid hat man ihm den Acker zugesprochen. Was die Untergänger nicht wussten, er war zuvor auf seinem Krautländle gewesen. Der Acker hat ihm wirklich gehört. Er hat dort Boden in seine Schuhe, hat den Boden von diesem Acker in seine Schuhe reingestreut, ist dann auf den strittigen Acker gelaufen und als er geschworen hat, der Boden, auf dem ich stehe, der gehört mir, hat schon immer mir gehört, dann hat er immer gelogen gehabt. Also daran sieht man, dass Grenzsteine eigentlich eine ganz vernünftige Sache sind, möglichst groß, sodass man sie gut sieht. Grenzsteine gab es schon im Altertum, in Mesopotamien, die alten Römer haben Grenzsteine gehabt. Hier in unserer Gegend, die wurde dann doch etwas später besiedelt oder zumindest dichter besiedelt, das ist erst dann so ab 1000 etwa passiert. Man hat in früheren, in Urkunde früher sind die Grenzen beschrieben anhand natürlicher Begebenheiten, also da sieht man, schreibt man dann irgendwie über diesen Berg oder an dem Bach lang oder irgendwie sowas oder an markante Felsen oder so. Als man dann das ein wenig genauer machen hat müssen, hat man dann auch zum Teil Bäume markiert, also in die Rinde irgendwas reingeritzt. Das war natürlich nicht so grauslich dauerhaft. Man hat dann in Felsen oder in Steine, die da irgendwo gerade da waren, hat man dann auch mal ein Kreuz reingehauen. Das war dann dauerhafter. Und irgendwann so im 15. Jahrhundert sind dann auch tatsächlich Grenzsteine zum ersten Mal aufgetaucht bei uns, also Steine, die speziell dafür gefertigt worden sind, als Grenzstein zu dienen. Der älteste oder die älteste Erwähnung eines Grenzsteins hier in Schildach stammt aus dem Jahr 1491. Da ist im Lagerbuch, auch bei ihrer Grenzbeschreibung, heißt es dann, also immer an natürliche Begebenheiten lang, aber irgendwann heißt es dann den Marksteinen nach. Also das waren dann echte Grenzsteine, die nur für diesen Zweck eben gemacht worden, zugehauen worden sind. Es gibt verschiedene Arten von Grenzen und auch die passenden Grenzsteine dazu. Die bedeutsamste Grenze, die wir hier in Schildach oder hatten, ist die Landesgrenze zwischen Württemberg und Baden, die hier verlief. Schildach war bekanntlich bis 1810 württembergisch und ist in jenem Jahr dann badisch worden. Die Grenze zwischen dem Großherzogtum Baden und dem Königreich Württemberg, die verlief an Schildachs Gemarkungsgrenze. Die Grenze war dann teilweise sogar Staatsgrenze, also echte Staatsgrenze, weil 1806 hat der letzte Kaiser des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation seine Kaiserkrone niedergelegt. Das heißt, ab 1806 gab es kein Deutschland mehr. Es gab erst wieder ab 1871 das zweite Kaiserreich dazwischen. Es gab da zuerst den Rheinbund und dann den Deutsche Bund. Das war jeweils bloß ein Staatenbund, aber es gab im Prinzip kein Deutschland. Aus dem Grund, es war in jener Zeit eine echte Staatsgrenze. Diese Grenze wurde abschnittsweise vermarkt, also die Grenze zwischen Großherzogtum Baden, Königreich Württemberg, wurde abschnittsweise vermarkt. In Schildach hat man das im Jahr 1842 gemacht. Ich habe hier ein Orthofoto. Ein Orthofoto ist ein entzerrtes Luftbild, das man so verwenden kann wie auch eine Landkarte. In dieses Orthofoto habe ich die damalige Landesgrenze neigebastelt. Das ist die gelbe Linie. Die lila Linie da drin sind die Gemarkungsgrenze, wie sie damals gültig waren, im Jahr 1842, also da, wo die Landesgrenze vermarkt wurde ist. Wer sich ein wenig auskennt, also das Ganze ist praktisch vom Luftbild entstanden, wurde entzerrt. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann von überall her. Die Ortslage sind rot unterlegt zur Orientierung. Wir haben hier Schenkezell, hier haben wir Schildach. Also hier geht dann das Kinzigtal runter, da unterhalb Mail. Das hier ist das Schildachtal, also Schramberg zu, Schramberg ist nicht mehr drauf. Das hier ist Eichhalde oben auf der Höhe und da hinten, das ist der Sulzbach, also das Hochtal dahinter. Wenn man sich das anguckt, dann sind da manche Grenzen heute nicht mehr so, wie sie damals waren, 1842. Ich zeige noch das gleiche Orthofoto noch einmal mit der aktuellen Grenze. Wenn Sie sich zum Beispiel diese Grenze hier angucken, die ist eine Grenze um Schenkezell rum, eine Gemarkungsgrenze. Das war die Grenze zwischen Bergzell und Schenkenzell. Bergzell zu jener Zeit auch selbstständig. Die Gemarkungsgrenze von Schildach ist im Norden die Kinzig gewesen. Also hier war Kinzig Gemarkungsgrenze. Das ist heute anders. Die restliche Gemarkungsgrenze von Schildach ist unverändert. Also hier dann Nufant-Willeburg, hier ist Willeburg. Also ab hier dann die Gemarkungsgrenze gegen Leergricht. Runter wieder Richtung Platterhäuser Wies, ins Schildachtal, hoch an die Ebersbacher Höhe. Hier grenzt dann die Landesgrenze bis an die Grenze von, an die Gemarkungsgrenze von Schildach. Von hier dann wieder runter an der Hohestein, also an Kinzig runter. Und es gibt, also diese Grenze ist unverändert bis heute, mehr oder weniger. Und es gibt noch diese Exklave hier, dieser kleine Zipfel hier, der gehört auch, hat damals schon zu Schildach gehört, gehört auch heute noch zu Schildach, das ist der Grumpenberg, ist eine Exklave, die zur Gemarkung Schildach gehört. Leergricht war 1842 dreigeteilt. Wir haben den Bereich hier hinter Leergricht, wir haben Vorderleergricht bis hoch ans Mosemettle und wir haben Sulzbächle. Diese drei getrennt liegenden Teile haben die Gemeinde, damals selbstständige Gemeinde, Leergricht gebildet. Hinterleergricht und Vorderleergricht sind durch diese komische Ausstülpung in der Landesgrenze getrennt. Das ist das Reichebächle. Das Reichebächle, heute auch zu Leergricht gehörig, also ist dann das Reichebächle, es ist der Hunnersbach und ist der Stammelbach, war damals hat zur Gemeinde Röthenbach gekehrt, war er Exklave von Röthenbach. Wurde dann 1866 Bestandteil von Lauterbach, also da ist dann wenigstens nicht mehr Exklave gewesen, sondern da ist dann praktisch diese Grenze hier weggefallen, hat dann zu Lauterbach gekehrt. Erst ab 1956 hat es dann zu Lehrgericht gekehrt. Die Landesgrenze hier, die gelbe Grenze, die war wichtig. Hinter der Grenze war echtes Ausland, teilweise war es echte Staatsgrenze sogar, mit allen Folgen, die man sich heute nicht mehr vorstellen kann. Es wurde Zoll erhoben, zumindest bis 1835. Dort war dann Baden auch beim Deutschen Zollverein, aber bis 1835 wurde Zoll erhoben. Es gibt das Zollhaus heute noch oben in Eichhalde, ist so eine Zollstelle gewesen. Es gab natürlich verschiedene Maßeinheiten. Die Einheit hat zwar gleich Kaiser oft, aber sie war verschieden groß. Viele Leute rechnen heute noch eine Fläche von Revis, vom Acker oder irgendwas in der Einheit Morgen. Also die sagen, das hat so und so viel Morgen. Der badische Morgen war natürlich ganz anders wie der württembergische Morgen. Der eine hat 36 A-Kette, der andere 31,5 A. Also es hat gleich Kaiser, aber es war verschieden groß. Weitere Folge dieser Grenze ist die Linienführung der Schwarzwaldbahn. Die Schwarzwaldbahn, die ja von Hausach über Triberg, St. Georg, Villingen zugeht, die wurde geplant und gebaut vom badischen Staat. Man hat sich überlegt, wie man die Trasse führt. Die absolut billigste Variante wäre die gewesen, wenn man von Hausach über Schildach Schramberg gegangen wäre und in Schramberg hoch auf die auf der Sulge. Da hätte man sich nämlich 150 Höhenmeter gespart. Diese billigste Variante kam nicht zum Tragen, weil hier die Grenze war. Das wäre über Schramberg gegangen. Schramberg war Ausland. Es hätte natürlich militärische Gesichtspunkte da eine Rolle gespielt, weil man wusste ja nie, ob man da mal wieder einen Krieg gegeneinander führt, und dann wäre die Bahn teilweise im Ausland natürlich nicht ganz so glücklich gewesen, aber natürlich auch wirtschaftliche Gesichtspunkte, weil es war zu damaliger Zeit natürlich ein riesen Wettbewerbsvorteil, wenn jemand einen Bahnanschluss hatte, und der Staat Baden wollte diesen Vorteil natürlich nicht dem Ausland, also Schramberg, dem württembergischen Ausland, zugutekommen lassen. Darum hat man die Schwarzwaldbahn so gebaut, wie sie eben heute verläuft, mit 37 Tunnel und Kehrschleifen und all sowas. Die Grenze wurde mit Tausenden von Grenzsteinen vermarkt, über viele Jahre oder Jahrzehnte eigentlich, immer wieder einen Abschnitt hat man gemacht. Wie gesagt, im Bereich Schildach-Lehrkriecht war es im Jahr 1842. Man hat hier angefangen am Zollhaus mit dem Stein mit der Nummer 1. Das nördlich vom Zollhaus, also was heute letztendlich zwischen Röteberg und Schenkezell ist, das wurde im Jahr 1853 gemacht. Die Nummerierung in Lehrgericht, also mit 1 hier beginnend, ging dann hier alles, jeder Stein hat eine Nummerkette, dieser Grenze nachgegangen bis hierher, das ist der letzte Stein in Lehrgericht, der hat die Nummer 266, also es gibt letztendlich 266 solche Grenzpunkte hier. 1842 hat man aber weiter nummeriert bis an Nonneberg, also zwischen Hart und Bucheberg, da sind wir bei der Nummer 527. Man hat in diesem Zuge von der Vermarkung auch ältere Grenzsteine, die schon alt vorhanden waren, in dieser Grenze hat man zweitverwendet. Das hat es früher öfters gegeben, dass man einfach neue Zeichen in diese Steine reingehauen hat. Es waren insgesamt 33 ältere Steine, die man zweitverwendet hat, damals bei der Abmarkung 1842. Man weiß das deswegen so genau, weil es gibt eine Landesgrenzbeschreibung, wo jeder Stein beschrieben ist. Da steht dann drin, wo der Stein steht, wie er aussieht, wer die Angrenzer sind. Und da steht auch dabei, ob es ein alter Stein ist oder ein neuer Stein. Und es gab eben 33 alte Steine, das sind die, die man umgearbeitet hat. Und es gab 232 neue Steine in dieser Grenze, also in im Lehrtrichter- bzw. Schildacher-Bereich. Und die neuen Steine, die sehen so aus. Die hin ihr Nummer einkauen, also hier den Stein mit der Nummer 32, die hin die Jahreszahl 1842 alle einkauen, also diese Inschriften hin auch die umgearbeitete Steine, die hin die gleiche Inschriften, bloß sind sie von der Form her halt anders, weil so ältere Grenzsteine sind nicht so genormt von der Größe her. Und sie haben die beiden Wappen, jeweils auf der Seite, wo es eben der entsprechende Staat war, das entsprechende Land, also auf der badischen Seite eben das badische Wappen und auf der württembergischen Seite das württembergische Wappen. Wobei es handelt sich beim württembergischen Wappen letztendlich um das württembergische Stammwappen, also nicht das Staatswappen, was damals Gültigkeit gehabt hat, 1842. Das hat nämlich so ausgesehen. Das war dieser gespaltene Schild mit den Hirschstangen auf der einen Seite und auf der anderen Seite waren diese drei Stauferlöwe, was heute das baden-württembergische Wappen, da einer hängt, was heute das baden-württembergische Wappen bildet. Das badische Wappen sieht auf den Steinen so aus, war auch zu jener Zeit 1842 tatsächlich Staatswappen vom Großherzogtum Baden. War auch in Baden, hat das Wappen einen Wandel durchgemacht. Man hat früher mal gemeint, jeden Gebietszuwachs müsste man im Wappen irgendwo erkennen. Das badische Wappen hatte zum Schluss 30 kleine Felder, wo eben immer, wenn ein Gebietszuwachs dazugekommen ist, hat man nochmal ein Feld dazu gemacht und im Jahr 1830 hat man dann irgendwann die Erkenntnis gewonnen, dass es jetzt doch etwas unübersichtlich ist. Aus dem Grunde hat man dann gesagt, jetzt nehmen wir wieder unser Stammwappen, das ist das badische Stammwappen, nehmen wir wieder das Stammwappen als Staatswappen. Drum sind hier auf der badischen Seite tatsächlich ist das tatsächliche Staatswappen zu damaliger Zeit in die Steine eingemeißelt. Nichtsdestotrotz sind 8 Steine gegen Eichhalde, die sehen so aus. Die sind schlichtweg die Wappen spiegelverkehrt, also heraldisch falsch. Da ist die Heraldikerschwätze da von schräg links und schräg rechts. Also es hat andere Bedeutung, wenn das oder ist halt ja einfach falsch dargestellt. Da hat der Steinmetz einfach einen Fehler gemacht. Aber das ist nur gegen Eichhalde. Da war wohl der Steinmetz, der diese Steine gemacht hat, war da wohl wegen nicht ganz so aufmerksam. Die Steine selber sind bis zu 70, 80 cm groß, je nachdem auch wie sie am Hang standet, sind ein Fuß breit. Damals gab es noch keinen Meter, wo man die Steine gefertigt hat. Ein Fuß ist auch, der badische Fuß ist 30 cm, der württembergische Fuß ist 28,6 cm. Da ist der Unterschied nicht ganz so groß. Das merkt man dann bei den Steinen auch nicht so ganz, ob sie jetzt das eigentlich aufs badische Maß oder aufs württembergische Maß nehmen wolltet. So um die 30 oder knapp 30 cm hin die meisten Steine. Jedenfalls sind die Steine so, dass da auch noch Platz war, unter Umständen was anderes einzumeißeln, was dann auch ab und an der Fall ist. Wir haben zum Beispiel bei diesem hier, gucken Sie unter dem württembergischen Wappen, das ist am Harzkäpfle, also an der Gemarkungsgrenze zwischen Lehegricht und Lauterbach. Das ist die Lauterbacher Seite, also die württembergische Seite, deswegen Lauterbacher Seite. Da haben wir unter dem württembergischen Wappen diese zwei Messer. Die kennt vielleicht jemand, das heutige Gemeindewappen von Lauterbach sieht so aus. Es handelt sich hier jetzt aber nicht ums Lauterbacher Gemeindewappen, sondern es ist das Stammwappen der Grafen von Bissingen, also das Bissingsche Stammwappen. Hier hat auf Lauterbacher Seite hin eben die Grafen von Bissingen und Nippenburg Besitz gehabt und die haben diese Landesgrenzsteine dann eben benutzt, um ihre eigene Zeichen nein zu hauen. Es gibt 3 solche derartige Grenzsteine an der Grenze. Das ist ein interessanter Grenzpunkt. Ich weiß, vielleicht hat vorher jemand bei den alten Grenzsteinen und neuen Grenzsteinen in der Landesgrenze mitgezählt. Ich habe gesagt, 232 neue und 33 alte. Es sind aber 266 Nummern. Die Differenz kommt von diesem hier. Das ist kein Grenzstein. der Grenzpunkt als solcher ist da oben auf dem höchsten Punkt von dem Felsen. Der ist da in Fels eingemeißelt. Ein Stück weit weg, 2 Meter oder 2,5, sind dann die sonstigen Zeichen, also Jahreszahl und die Nummer und die beiden Wappen in Fels gemeißelt. Das Besondere hier, es handelt sich hier um einen Granitfelsen. Es ist kein Sandstein. In Sandstein gibt es derartige derartige Grenzpunkte öfters. In Leergricht und Schildach allerdings nicht, aber in Schenkezell, in Kaltbrunn oder Schramberg gibt es sowas öfters, aber in Granit habe ich es noch nirgends gesehen. Das ist der einzige, wo man es in Granit eingemeißelt hat, der mir bekannt ist. Also das ist von daher schon was Besonderes. Das ist am Rappefelsen, an der Kläranlage von Schramberg. Die Gebäude dahinter sind vom Steinbruch. Viele von den Grenzsteinen findet man so irgendwie. Ich bin die Landesgrenze komplett abgelaufen. Es waren ja 265 Steine, die man gesetzt hat oder umgearbeitet hat. Ich habe noch 204 am Platz vorgefunden. Es sind viele, liegen ganz hus oder sind auch bloß noch ein paar Stücke davon da gewesen, sind abgebrochen. Von 61 habe ich nichts mehr gefunden. Mag sein, dass wenn man richtig danach sucht, der eine oder andere noch rauskommt. Aber es ist doch eine ganz nette Verlustquote von annähernd 25%. Es sind einige von diesen Grenzsteinen, findet man dann auch irgendwo am Haus als Schmuckstück für den Garten oder sowas. Die werden gern auch dann mitgenommen. Durch das, dass sie die Jahreszahl hin, also dass ein Landesgrenzstein ist, sieht man, dass die zwei Wappen sind auf den zwei Seiten. Die Jahreszahl ist klar, wenn es 1842 ist, war es die Zeit oder war es die Strecke zwischen Zollhaus und zwischen Nonneberg, also ist auch klar, in welchem Bereich. Und die Nummern, die sind in Karte zu finden, also man weiß genau, wenn so ein Stein irgendwo in der am Haus steht, wo der eigentlich nahe gehört. Wenn Sie sich das Wappen mal angucken, das ist eigentlich dann ganz was Besonderes hier, weil da ist in einem Wappenschild sowohl das badische als auch das württembergische Wappen drin. Also der badische Schrägbalken als auch die württembergische Hirschstange sind da drin. Der Stein selber liegt auf dem Höherrücken zwischen Reichebächle und dem Hunsel. Die Seite, auf der er drauf liegt, ist die badische Seite. Also ich habe ihn umgedreht, das ist die badische Seite. Das hier ist demnach, die muss die württembergische Seite sein. Also die Seite, die gegen Reichebächle guckt hat. Man könnte sich hier jetzt ja eigentlich Gedanken machen, ob da vielleicht ein Einwohner vom Reichebächle, es ist bekannt, dass die Einwohner vom Reichebächle eigentlich viel lieber bei Bade gewesen wären wie bei Württemberg. Vielleicht hat da ein Einwohner vom Reichebächle seinem Wunsch, Badener zu werden, Ausdruck verliehen und hat dann da eben das Wappen geändert. Weitere verrückte Idee wäre, dass man hier schon im Jahr 1842 sich Gedanken gemacht hat über das Wappen des 110 Jahre später zu gründenden Landes Baden-Württemberg. Der wahrscheinlichste Fall ist der, dass hier der Steinmetz halt den Stein fertig gemacht hat und als er fertig war, hat er gesehen, dass er zwei badische Wappen drin hat. Er hat es dann so korrigiert. Es ist nicht ganz glücklich, weil es ist so nicht klar, was eigentlich gilt hier, das badische oder württembergische Wappen. Es hätte elegantere Methode gäbe, das zu korrigieren. Welchen Stellenwert diese Grenzsteine allgemein früher hätten, sieht man an diesem Stein. Der steht am Ramsel oben. Der Stein war am Auseinanderbrechen oder vielleicht war er auch schon auseinandergebrochen. Man hat ihn mit diesem Eisenband zusammengeschraubt, sodass er noch am Stück bleibt. Sowas würde heute natürlich kein Mensch mehr machen. Grenzsteine hin heute kein großer Stellenwert mehr, selbst amtlicherseits sind sie nicht mehr wichtig. Bis vor gut 20 Jahren war in Baden-Württemberg Abmarkungszwang, das heißt, es mussten die Grenzpunkte mussten eigentlich mit Grenzsteinen vermarkt sein. wenn irgendwo einer gefehlt hat und anlässlich irgendeiner Vermessung, die festgestellt wurde, da fehlt ein Grenzstein, wurde der nachgemacht, da hat niemand einen Antrag dazu stellen müssen, wurde der Grenzstein gesetzt vom Vermessungsamt oder vom Vermessungsbüro und die Eigentümer haben die Rechnung gekriegt, haben sie zahlen müssen. Das ist seit gut 20 Jahren nicht mehr so. Es wird jetzt bloß noch in der Akte vermerkt, da ist kein Grenzstein mehr da. Also selbst amtlicherseits ist der Stellenwert vom Grenzstein nicht mehr so. Wichtig ist heute die Koordinate. Auch früher sind solche Landesgrenzsteine, obwohl doch recht groß, kaputt gegangen, Abbrüche rausgerissen worden. Da hat man sich dann aber auch noch bemüht, dass man wegen einen entsprechenden Ersatz setzt. Wir haben hier einer aus dem Jahr 1900, hier die Jahreszahl drauf. Wir haben hier keine Landeswappen mehr drin. Wir haben hier GB für Großherzogtum Baden und KW für Königreich Württemberg, so hat man das gemacht. Hier diese komische Zeichen, das liegt wieder daran, dass der Steinmetz von der falschen Seite geguckt hat. Er hat dann halt KM drin standen, geht statt KW, dann hat er so korrigiert. Es gibt einen zweiten, der sieht genau gleich aus und dort ist wirklich bloß KW drin. Der ist am Aufstieg zur Jakobshöhe, steht der Stein mit der Nummer 262, LG steht für Landesgrenze. Der hier, das ist dann schon aus der Granitzeit, Stein mit der Nummer 196, der war ursprünglich im Reichebächle gestanden, also am Sträßle, wo es hintere ins Reichebächle geht, war dann wohl irgendwo beim Wegebau im Weg oder ich weiß es nicht, auf jeden Fall wurde er dann versetzt, das ist jetzt auch wieder so ein Translozierter, der ist nicht mehr an seinem Originalplatz, der steht heute am Schüttesägemuseum als Ausstellungsstück. 1923 hat man schon umgestellt langsam in Granit, also da hat es angefangen, die früheren Steine waren alle Sandstein, ab dieser Zeit etwa hat man dann so langsam umgestellt auf Sandstein. Auf Granit, sorry. Die Zeit des Großherzogtums in Baden und des Königreichs in Württemberg war 1923 natürlich vorbei. Aus dem Grunde haben wir hier nur noch B für Baden und B für Württemberg drin standen. Die vierte Seite kann ich nicht zeigen, weil der ist direkt gegen das Gebäude gestellt. Aber da wird mit Sicherheit LG drin standen. So viel zu der Landesgrenze zwischen Württemberg und Baden. Die Grenze selber ist entstanden durch Napoleon, durch die territoriale Neuordnung von Napoleon, von ja, ganz Deutschland, in Südwestdeutschland war es besonders extrem. In den Jahren 1803 bis 1810 hat sich in dieser Zeit sehr viel geändert. Vor dieser Zeit, vor Napoleon, hat die Landkarte ganz, ganz bunt ausgesehen. Baden-Württemberg waren viele kleine und kleinste staatsähnliche Gebilde. Unsere Gegend hier hat so ausgesehen, ich habe hier eine Landkarte gemacht, die Gegend hier zeigt. Es zeigt die Territorie, also die Landesherrschaft in verschiedenen Farben, in verschiedenen Farbtönen, dann noch die Verwaltungsgliederung bzw. die Ortsherrschaft. Wir haben hier in Blau das Herzogtum Württemberg, also vor Napoleon war Württemberg Herzogtum, in Blau die verschiedenen Ämter, einmal das Amt Hornberg, da hat Schildach und Lehegericht dazugehört. Alles in diesem Blauton hat zum Amt Hornberg gehört. Wir haben hier Fluren hat zum Amt Sulz gehört, also die Ämter, verwaltungstechnisch ähnlich wie ein Landkreis vielleicht heute oder sowas. Und auch zu Württemberg hat gehört das Klosteramt Alpersbach, das ist dieses hellblaue hier. Klosteramt Alpersbach, ursprünglich das Gebiet, was zum Kloster Alpersbach gehört hat. Aus Kloster Alpersbach war so ein Zwerg-staatsähnliches Gebilde. Wurde dann im Zuge der Reformation von Württemberg in sein Territorium mit einverleibt. Dieses hier ist wieder das Reichebächle, was wir vorher gesehen haben, was nicht zum Amt Hornberg gekehrt hat. Das ist der Grund, warum das Reichenbächle 1810 nicht an Bade gegangen ist, so wie hier Schildach und Lehekrich und auch die sonstigen größten, oder die größten Teile vom Amt Hornberg. Es hat deswegen auch dann zu Röthenbach gekehrt später, weil es einfach halt historisch zum Klosteramt Alpersbach beziehungsweise ganz früher zum Kloster Alpersbach gehört hat. Nachbarterritorie um Schildach und Lehekrich drum war die fürstenbergische Herrschaft Hausach oder fürstenbergische Herrschaft Kinzigtal, wie sie früher Kaiser hat, hier in Grün. Dass da diese Exklave, diese blaue Insel da drin, das ist wieder das Sulzbächle, was wir vorher schon gesehen haben, also hat zu Lehekrich gehört und auch schon davor hat es zum Herzogtum Württemberg gehört, lag aber Mitte im Ausland letztendlich. Wir haben hier das Gelbe, ist Territorium der Reichsstadt Rottweil, da hat Winzle, Seedorf und Dunningen dazugehört. Die Herrschaft Schramberg war vorderösterreichisch seit 1583, da hat dann noch Lauterbach und Eichhalde dazugehört. Die Auswirkungen dieser Grenze waren natürlich Nummer größer wie zur Zeit nach Napoleon. Es gab viel mehr Grenzen, um die man sich streiten konnte. Es gab auch immer wieder militärische Auseinandersetzungen um diese Grenze. Es gab natürlich noch viel mehr Handels- und Wirtschaftsbeschränkungen. Zoll hat man noch viel mehr erheben können, weil es noch viel mehr Grenze gab. Die Sache mit dem Maße war noch chaotischer, bloß weil es mehr verschiedene Territorien gab, wo jeder sein eigenes Maß gehabt hat, sondern damals war es auch noch so, dass die Maßeinheiten nicht dezimal waren. Der eine hat Rute war zum Beispiel so eine Einheit, das war die nächstgrößere Einheit nach dem Fuß. Der eine hat 10 Fuß eine Rute gehabt, weil der Fuß war eigentlich überall so um die 30 cm rum. Aber der eine hat 10 Fuß für eine Rute gehabt, der andere hat 12 Fuß für eine Rute gehabt und der andere hat 16 Fuß für eine Rute gehabt. Aber es hat überall Rute geheißen, bloß war es halt beim einen 3 Meter und beim anderen 4,60 Meter. Die Mundartgrenze zum Beispiel ist so eine Folge von diesen Grenzen hier, weil man muss sich im Klaren sein, man ist da ziemlich unter sich geblieben. Die Sprach- oder Mundart-Dialektgrenze haben sich natürlich hier dann gehalten, weil ein Umzug ins Nachbardorf war in sehr, sehr vielen Fällen eine Auswanderung ins Ausland. Es gab zum Beispiel in der Herrschaft Schramberg eine Steuer, die Männer zahlen mussten, die Ausländerinnen geheiratet haben, weil, so war die Begründung, die haben ja schließlich die einheimischen Mädle sitzen lassen. Verbunden mit der Landesherrschaft, die hier auf der Karte dargestellt ist, war auch die Konfessionszugehörigkeit. Es war bis ins 17. Jahrhundert so, dass der Herrscher mit seiner eigenen Konfession bestimmt hat, wie sein ganzes Land, seine ganze Untertanen sein mussten. Wenn der beim katholischen Glaube war, waren alle Untertanen katholisch. Wenn er der Reformation zugewandt war, dann sind die eben alle lutherisch gewesen oder reformiert. Das ist was, was man heute noch merkt. In unserer Gegend war nur Württemberg dauerhaft evangelisch. Wenn Sie sich die Karte angucken und mal überlegen, wo es heute ein katholisches oder ein evangelisches Dorf ist, alles was blau ist, sind evangelische Dörfer, weil das eben württembergisch war, also protestantisch war, von alt her. Die anderen Gebiete sind katholische Dörfer oder Städte, weil eben dort die Reformation nie eingeführt worden ist. Die fürstenbergische Herrschaft Kinzigtal war übrigens kurzzeitig lutherisch. Die wurde im Jahr 1540, hat man da die Reformation eingeführt. 9 Jahre später kam ein neuer Herrscher an die Macht, der ist katholisch geblieben gewesen. Und dann ist halt wieder das fürstenbergische Kinzigtal katholisch geworden. Eheschließungen über die Konfessionsgrenze hinweg waren da dann natürlich nicht mehr möglich, weil Falschgläubige konnte man ja nicht heiraten. Aus dem Grunde ist man unter sich blieben. Wenn man sich die Halbinsellage von Schildach und Lehegericht anguckt, umschlossen von katholischem Gebiet, dann ist man da schon ja, notgedrungen unter sich geblieben. Eine ganz verrückte Form war, ganz verrückte Folge von dieser Konfessionsgrenze war dann mit der Kalenderreform im 16. Jahrhundert, dass mehr als 100 Jahre lang Weihnachten in Schildach 10 Tage später war, wie es in Schenkezell oder in Schramberg war. Ostern konnte bis zu 5 Wochen später sein, je nach Mondkonstellation. Das war eben auch eine Sache, die als Folge von ja, der konfessionellen Spaltung letztendlich. Obwohl die Konfessionszugehörigkeit mit der Landesherrschaft zusammenhängt, konnte die Zehntherrschaft abweichen. Der Zehnte war ja eine Abgabe an die Kirche ursprünglich, musste aber nicht identisch sein mit der Konfessionsgrenze, wie es jetzt hier eigentlich zu sehen ist. Wir haben zum Beispiel dieses Gebiet da oben, das Sulzbächle. Die Leute, die da gewohnt haben, waren evangelisch, weil die haben ja zu Württemberg gekehrt. Der Zehnte haben sie müssen an die katholische Kirche in Wolfach abliefern. Oder Halbmeil war fürstenbergisch, war deswegen katholisch. Der Zehnte haben sie müssen an die evangelische Kirche in Schildach liefern. Also die Zehntgrenze war wieder ganz anders wie die Territorialgrenze. Auch im Rohrbach war es so, dass da Schramberg Ansprüche gestellt hat. Dahin hat man von Schramberg gemeint, da würdet, hätte sie Ansprüche drauf. Es gab im Alten Reich, also vor Napoleon, ganz, ganz viele weitere Rechte, die ganz, ganz anders abgegrenzt sein konnten, wie hier auf dieser Karte der Landesherrschaft. Es gab nämlich neben der Landesherrschaft und der Zehntherrschaft gab es auch noch die Ortsherrschaft. Ja, habe ich vorher vergessen, hier, das ist Waldmössingen, hat zur vorderösterreichischen Herrschaft Oberndorf gehört. War auch österreichisch wie die Herrschaft Schramberg, aber hat ein anderer Ortsherrkett. Also war zwar österreichisch gleicher Landesherr, aber ein anderer Ortsherr. Also gab Ortsherrschaft, es gab auch noch die Gerichtsbarkeit, die wieder ganz andere Grenze haben konnte. Es gab die Grundherrschaft, es gab die Leibherrschaft, die Patronatsherrschaft, es gab Schutzrechte, es gab Regalien, es gab alles Mögliche. Wenn man für jedes eine Landkarte machen würde, da hätte man jeweils ein ganz anderes oder oft ein ganz anderes Bild. Württemberg war das größte Territorium in Südwestdeutschland, relativ mächtig. Die haben relativ viele von diesen Rechten in ihre Hände gehabt. Man hat das natürlich durch Kauf, durch Tausch, durch Kriege, durch Heiratspolitik, hat man da schon versucht, dass man möglichst was zusammenkriegt. Auch im Fall von Württemberg gab es Rechte im württembergischen Territorium, wo die nicht im Besitz vom Herzogtum Württemberg waren. Zum Beispiel die Rottweiler Freie Pirsch, das war ein Jagdrecht ursprünglich, verbunden mit der Hohen Gerichtsbarkeit. Hohe Gerichtsbarkeit war die Gerichtsbarkeit, die für Straftaten, die mit dem Tode geahndet werden konnten, zuständig war. Diese Freie Pirsch, das Gebiet der Freien Pirsch, hat sich weit über das Gebiet, über das Territorium der Reichsstadt Rottweil hinaus erstreckt. Also viel, zum Beispiel hier Eichhall, Sulge, das war alles im Gebiet der Rottweiler Freien Pirsch. Und Rottweil hat seine Grenze der Rottweiler Pirsch bis nach Schildach runtergezogen, bis in Stadtrab, aber zumindest bis an die Schildacher Ziegelhütte, also das ist dann oben auf der Steig, da Abzweigung zum Schwenkerhof. Da war Rottweil der Meinung, bis hierher hätten sie das Recht der Freien Pirsch. Das hat immer wieder zu Verwicklungen geführt. Im Territorium vom Herzogtum Württemberg hat da anderes Territorium irgendwelche Rechte gehabt. Das war alles sehr, sehr verwirrend. Die ganzen Rechte wurden mit oder manche Rechte wurden mit Grenzsteinen vermarkt. Es sind einige solche alte Grenzsteine noch vorhanden. Hier in Schildach und Leergrich gibt es noch sehr viele Territorialsteine, also Grenzsteine, die diese Territorien, wie sie hier jetzt auf dieser Karte dargestellt sind, abgegrenzt haben. Wir haben hier zum Beispiel diesen Stein, beziehungsweise das sind zwei, also es ist nicht derselbe Stein, weil die sind im relativ schlechten Zustand. Hier haben die besten zwei Seiten hier gezeigt, oder zeige hier die besten zwei Seiten. Es sind insgesamt fünf derartige Steine, die oben auf der Breitreute standen. Es sind Steine von 1563, hier sieht man die Jahreszahl 1563. Wir haben hier, das ist die Lehrgerichterseite, es ist heute noch ein gültiger, oder alle fünf sind gültige Gemarkungsgrenzsteine zwischen Lehrgericht und zwischen Schenkezell. Das hier ist die die Lehrgerichterseite mit dem württembergischen Stammwappen. Das hier ist die Schenkezeller Seite. Dieses Wappen hier ist am bekanntesten in dieser Form hier. Da kennt es jeder, wer es noch nicht erkannt hat, vielleicht jetzt. Es ist das Fürstenberg-Wappen. Schenkezell hat zu Fürstenberg gekehrt. Deshalb haben wir in diesen Steinen eben dieses Wappen drin. Hier nochmal das Orthofoto von vorher, da oben sind diese fünf Steine. Hier sieht man jetzt auch, ich habe hier jetzt die Gemarkungsgrenzen neu gemacht, wie sie heute aktuell gültig sind. Hier sieht man jetzt, die Schildacher Gemarkungsgrenze war ja ursprünglich hier an der Kinziglang. Schildach hat sich gewaltig nach Norden ausgedehnt, hier Häberleskopf und so. Ist im Laufe der Zeit halt immer ein wenig was dazu kommen. Sehr viel mehr alte Territorialsteine findet man aus dem Jahr 1558. Da haben wir insgesamt 28 solche Steine noch standen. Ich habe hier in Rot die Steine neu gemacht, die heute gültige Gemarkungsgrenzsteine sind. Daran sieht man, dass ich an der Gemarkungsgrenze, die frühere Territorialgrenze war, nicht so furchtbar viel geändert hat im Laufe der Zeit. In Orange habe ich die Steine neu gemacht, die unverändert seit 1558 an ihrem Platz stehen, aber heute nicht gültige Gemarkungsgrenzsteine sind. Die sind oft bloß wenige Meter neben der Grenze, aber aus irgendwelchen Gründen wurde hier halt die Grenze verändert oder in manchen Fällen war es auch so, dass man sich beim Grenzsteinsetzen schon gar nicht einig war, wo die Grenzsteine nahe kommen und die eine haben sie da gesetzt und die andere war nicht damit einverstanden und dann sind die Grenzsteine ja heute mit der heutigen Grenzziehung halt nicht mehr in der Grenze drin. Hier haben wir eine relativ große Lücke hier. Also vom Zollhaus bis, ja, da unten sind wir dann schon an der Eichhalter Mühle. Relativ große Lücke, wo man nichts findet. Das liegt daran, diese Steine sind gar nie gesetzt worden. Man hat sich 1558 getroffen, um die Grenze zwischen dem Herzogtum Württemberg und der Herrschaft Schramberg zu vermarken, weil man sich vorher lange Zeit immer um die Grenze gestritten hat. Und man hat den Stein mit der Nummer 1 gesetzt, das war der am Zollhaus. Und als man den Stein mit der Nummer 2 setzen wollte, ist man sich schon nicht einig gewesen, wo er nahe kommt. Und so ging das bis zum Stein mit der Nummer 9, die sind alle nicht gesetzt worden. Man hat sie dann in den Wald gelegt und hat ausgemacht, man setzt sie dann, wenn man sich über die Grenze einigt. Man wurde sich natürlich nie einig über die Grenze und darum sind die im Wald liegen geblieben. Sie wurden dann teilweise als Baumaterial irgendwo verwendet, im Haus. Der hier zum Beispiel wird wohl der Zweier sein, Nummer 7 man nicht, ist im Haus auf der Breitreute verbaut. Das sind die Gelben. Die Gelben sind nicht mehr an ihrem Originalplatz. Der hier ist Ausstellungsstück, den hat man irgendwo da in der Gegend hier gefunden. Ausstellungsstück, der steht in Eichhalde an der Schule. Der hier ist im Hof am Herreweg verbaut, im Gebäude drin. Und der hier stammt eigentlich, der steht wieder am Schüttesägemuseum. der stand auch ursprünglich am Herreweg. Also auch hier war das ein Stall, der nicht durch die Landesgrenze betroffen war, weil es hier die Landesgrenze eben anders verlaufen ist wie die Vermarkung von dieser Territorialgrenze. Nur gegen Eichhalde haben die Steine alle Zeichen drauf, die haben Wappen drauf, ich zeige gleich ein Bild, haben Wappen drauf und so weiter. Die Steine gegen Schramberg, gegen Lauterbach, haben allenfalls noch eine Nummer, sonst haben sie nichts aus der Zeit von 1558. Da die Steine Landesgrenze dann nachher waren, hat man 1842 dann die Zeichen dann von 1842 in die Steine reingehauen. Aber von 1558 ist da eigentlich nichts drin, in den wenigsten Fällen allenfalls eine Nummer. Der schönste von den Steinen, der 19er im Reizewald, der sieht so aus. Hier, das ist die Lehrgerichterseite, das ist die Eichhalderseite. Wobei der Stein steht nicht in der Gemarkungsgrenze, weil wenn er in der Gemarkungsgrenze gestanden wäre, wäre er 1842 umgearbeitet worden. Das war das Glück. Darum sieht er noch so aus wie im Originalzustand. Die Steine sehr aufwendig gestaltet. Jahreszahl 1558 auf beiden Seiten. Das W für Württemberg, S für Schramberg, hier J und ein B, das waren die Vögte Jentaler und Betting von Schramberg bzw. Schildach, die Nummer 19. Das Wappen selber, hier auf der Lehrgerichterseite das württembergische Stammwappen, auf der Schramberger Seite denn wieder, eigentlich sieht er so aus, es ist der Rammsteiner wieder. Der Rammsteiner wieder kommt eigentlich von der Rammsteiner oder von der Vorgängerherrschaft, der Herrschaft Schramberg. Vorgängerherrschaft war die Herrschaft Falkenstein, die auch mal in zwei Linien zerteilt war, in die Linie Falkenstein zu Falkenstein und die Linie Falkenstein zu Rammstein. Und genau diese Rammsteiner Seite hat eben dieses Wappenkit. Man hat in diesen Steinen das Wappen neigemacht. Rochus Merz war zu der Zeit 1558 Inhaber der Herrschaft Schramberg. Er hat dieses Wappen in die Grenzsteine einmeißeln lassen. Man findet es außer in Grenzsteinen eigentlich nirgends für die Herrschaft Schramberg. Grenzsteine gibt es ein paar, wo der Widder drin ist. In Schramberg an der St. Maria Kirche steht auch einer als Ausstellungsstück eben. Der Stein selber, wie gesagt, ist nicht mehr an oder steht nicht an der Grenze, der ist 8 Meter hinter der Grenze. Der Stein mit der Nummer 1 am Zollhaus, das ist jetzt einer, der 1842 umgearbeitet wurde zum Landesgrenzstein zwischen Großherzogtum Baden, Königreich Württemberg. Deswegen hier das württembergische Wappen von 1842, das badische Wappen aus jener Zeit. Das hier ist die Schenkezeller-Seite. An dieser Stelle bei dem Stein kamen die drei Herrschaften, Herrschaft Schramberg, Herzogtum Württemberg und das fürstenbergische Kinzigtal zusammen. Darum waren hier ursprünglich auf drei Seiten des Steines Wappen drauf. Hier der Widder ist eigentlich nicht mehr furchtbar gut zu erkennen. Also der bröselt zusammen, da macht auch ein saurer Regen oder sowas natürlich dann schon was aus. Auffällig ist hier dieser Wappenschild hier, der ist nicht mehr in der Mitte vom Stein. Oder gucken Sie sich diese 5 hier an. Das war ja ursprünglich die Jahreszahl 1558. Die 1, die hat eigentlich hier gar keinen Platz mehr, die ist schon im Leere. Der Stein, der war so groß bis dahin her. Den hat man abgespalten. Da fehlt ein ganzes Stück von diesem Stein. Man sieht es auch hier, das ist die Schenkezeller-Seite. Da geht es dahin rauf, weil hier fehlt auch von der Jahreszahl 1558. Da ist hier bloß noch eine halbe 8 letztendlich da. Die andere hängt da so im Leere. Das kam daher, das, was hier abgespalten ist, das ist die Lehrgerichter-Seite. Lehrgericht war ja wo man die Steine gesetzt hat, 1558, württembergisch, aus dem Grunde war da ein württembergisches Wappen drauf. Als man 1842 die Landesgrenze vermarkt hat oder die Steine umgearbeitet hat, war Lehergericht badisch, hat die Seiten gewechselt gehabt. Da war dann auf der badischen Seite ein württembergisches Wappen. Das konnte natürlich nicht sein. Aus dem Grunde hat man hier dann das komplett abgespalten, dass ganz klar war, das ist nicht Württemberg, sondern das gehört zu Baden. Der hier unterhalb vom Herreweg, der 18er, da hat man die alten Wappenfiguren rausgehauen, hat die Jahreszahl oder die Nummern eingemacht. Man hat das bei mehreren in der Form gemacht. Den hat vielleicht der eine oder andere schon gesehen, der steht als Ausstellungsstück am Schüttesägemuseum, ursprünglich vom Herreweg. Nehmen Sie den bitte nicht als Größemaßstab, der ist nämlich bloß nur so 60 cm groß oder sowas. Die Rochus-Merz-Steine, wie man auch zu ihnen sagt, die sind alle mindestens einen Meter groß, teilweise bis zu 1,50 Meter groß. Das sind Riesensteine. Der hier, denke ich, wird abgebrochen gewesen sein, weil die Inschriften, da sieht man sie zwar noch, aber hier sieht man sie eigentlich schon fast nicht mehr, oder nicht mehr recht zumindest. Also da ist ein Teil schon im Boden drin. Ich denke, dass der abgebrochen war. Und er wäre für einen Rochus-Merz-Stein viel zu klein. So viel zu den Territorialsteinen. Der einzige Zehntstein, den ich Ihnen bieten kann, der steht in der Grenze, in der Gemarkungsgrenze zwischen Lehegricht und Eichhalde. Es ist aber kein Lehegrichter Zehntstein, sondern es ist ein Eichhalder Zehntstein. Er wurde 1843 gesetzt, also relativ spät. Da war das dann schon fast zu Ende mit der Zehntgeschichte. Der grenzt die Zehntgebiete von Vordereichhalde und Hintereichhalde ab. Vordereichhalde hat an den Ortsherrn, also an den Herrschaftsinhaber der Herrschaft Schramberg, die Grafen von Bissingen und Nippenburg zum Schluss noch, oder lange Jahre, Zehnte müssen. Hintereichhalde hat an die Kirche gezehntet. Also obwohl der Zehnte ein Recht war, das eigentlich der Kirche, also eine Abgabe an die Kirche war, kam das auch manchmal in weltliche Hände durch Kauf, durch Tausch oder sowas. Gemarkungsgrenzsteine. Gemarkung war früher definiert als die Fläche einer Gemeinde. Seit der badischen Landesvermessung, die per Gesetz im Jahr 1852 angeordnet wurde, war vorgeschrieben, dass Gemarkungsgrenze mit Gemarkungsgrenzsteinen vermarkt werden müssen. Mit der Landesvermessung hat man 1852 erstmals flächendeckende Vermessung des ganzen Großherzogtums Baden verfügt. Zuvor gab es eigentlich zumindest nichts Zusammenhängendes und nichts Systematisches, sondern da war bloß ab und an ein wenig etwas da. Man hat dann ab 1852 oder 1854 dann Gemarkung vor Gemarkung abgearbeitet. In Lehegricht war diese Landesvermessung 1879 bis 1884 und in Schildach 1888 bis 1890. Seit damals sind wir auf gesichertem Boden, was irgendwelche Grenze, Flurstücksgrenze oder egal was, auch Gemarkungsgrenze angeht. Davor ist es immer etwas vage. Seit 1854 gibt es auch diese Vermarkungspflicht hier für diese Steine. Es war auch genau vorgeschrieben, wie diese Steine auszusehen haben. Es stand dabei, dass sie ein G für Gemarkung tragen müsset, in dem Fall GL für Gemarkung Lehengericht, das ist dieses hier, GL, das L sieht ist ein wenig eigen gestaltet, aber es ist GL, und GB in dem Fall für Gemarkung Bergzell. Und Nummer dazu, der hat sogar zwei, oder dort an der Grenze haben sie eigentlich alle zwei Nummern. Die Größe der Steine war auch festgelegt, in der Vorschrift hat es da geheißen, die Gemarkungsgrenzsteine sollen mindestens 7 Zoll nach jeder Richtung dick sein. 7 badische Zoll waren 21 cm oder sind 21 cm. Also die Steine sind dann relativ doch recht groß. 21 cm ist schon ein Stück. Interessante Gemarkungsgrenzstein haben wir auch hier. Der hat GL für Gemarkung Lehengericht und er hat MS für Markung Schramberg. Der steht praktisch in der Landesgrenze. Da sieht man den Unterschied zwischen Württemberg und Baden. Das Gebiet einer Gemeinde wurde in Baden Gemarkung genannt, in Württemberg wurde es Markung genannt. Wir sind hier in der Landesgrenze. Normalerweise gibt es an der Landesgrenze keine Gemarkungsgrenzsteine, weil ja da die großen Landesgrenzsteine sind. Hier hat man im Jahr 1930 irgendwo zwischen zwei bestehende Landesgrenzsteine noch gemeint, man braucht irgendwie nur dazwischen noch einmal irgendwie einer und da hat man dann eben nur diesen Gemarkungsgrenzstein gesetzt. Hier auch schon wieder aus der Granitzeit, der ist am Häberlesberg oben, GSCH für Gemarkung Schildach, GK für Gemarkung Kinzigtal, das ist Häberleskopf, wurde 1934 umgemarkt. In der Zeit hat man dann eben schon mit Granitsteinen geschafft. Interessant ist die Gemarkungsgrenze zwischen Lehergericht und Schildach. Es waren ursprünglich 149 Steine, waren ursprünglich mal da. Ich bin die Gemarkungsgrenze komplett abgelaufen, also einschließlich der Exklave Krumpenberg. 149 Steine. Ich habe nur noch 75 gefunden, also auch hier muss man davon ausgehen, dass sehr viele fehlen. Auffällig an dieser Grenze, an diesen Steinen an dieser Grenze ist, dass nur ganz wenige, ich habe nur 5 gefunden, 5 Steine auf der Lehrgerichterseite ein GL hin. Ein GS haben sie alle, aber ein GL, Gemarkung Lehrgericht, haben eigentlich nur diese 5 Steine. 70 Steine sehen aus wie dieser hier, die haben auf der Schildacher Seite eine Nummer und GS, aber sonst keinerlei Inschriften. Es stellt sich die Frage, warum haben die kein GL? War Lehrgericht zu arm, um sich das leisten zu können? Ist irgendwo nicht ganz nachvollziehbar, weil es gibt einige Steine, die ihr GL hin, sowohl gegen Schildach als auch gegen Bergzell, wie wir vorher gesehen haben, oder auch gegen Kinzigtal oder Kirnbach. Wird wohl nicht die Armut sein. Wenn man sich die Steine allerdings anguckt, dann fällt auch auf, dass die Steine nicht 7 Zoll dick nach jeder Richtung sind. Die Steine sind, wenn man auf den Kopf guckt, sind sie länglich, nicht quadratisch wie die anderen. Das heißt, das sind keine Steine, die 1854 oder später als 1854 im Zuge der badischen Landesvermessung gesetzt worden sind, sondern die müssen älter sein. Es ist durchaus denkbar, es konnte jeder seine Gemarkung vermarken, gesetzlich vorgeschrieben, war es dann eben erst mit der Landesvermessung. Und es könnten auch ältere Gemarkungsgrenzsteine sein. Was auch auffällt, ist, normalerweise gibt es an der Landesgrenze nicht zusätzlich Gemarkungsgrenzsteine. Hier, da sind wir auf der Ebersbacher Höhe oben, da steht so ein Stein, der eben nur ein GS und kein GL hat, neben Landesgrenzstein. Es gibt alte Landesgrenzbeschreibungen, von 1836, vorher habe ich eine von eurer erzählt von 1844, es gibt auch eine von 1836, das heißt, das ist eine Beschreibung, vor diese großen Landesgrenzsteine gesetzt worden sind. Und da haben wir auf der Ebersbacher Höhe Steine gehabt, die die Nummern 16 bis 26 tragen hin. Der hier hat aber die Nummer 41, also sprich, der hier und auch alle anderen, die da oben auf der Ebersbacher Höhe sind, sind zumindest 1836 noch nicht dort gewesen. Also man kann das relativ gut eingrenzen jetzt. Man weiß, es ist so, dass die Steine wohl älter sind als 1842, weil kein normaler Mensch wäre darauf gekommen, neben so einen großen Landesgrenzstein noch einen kleinen nachzusetzen. Es ist davon auszugehen, dass der zuerst da war und dass man den Landesgrenzstein dann nebenan gesetzt hat. Also diese Steine hier müssen gesetzt worden sein in der Zeit zwischen 1836 und 1842. Wie das ausgesehen hat, vor die Landesgrenzsteine gesetzt worden sind, sieht man hier. Das sind jetzt zwei Steine nebeneinander. Wir haben hier der alte Stein, der hat hier die Nummer 28 und nebenan hat man den gesetzt mit 47. Also an der Landesgrenze, da wo die Landesgrenze bis auf die Ebersbacher Höhe, also an die Gemarkungsgrenze von Schildach rankommt, haben wir die Nummern 16 bis 26. Wir sind hier nicht allzu weit weg. Ich denke, an der Landesgrenze hat es genauso ausgesehen, als die 1842 die große Landesgrenzsteine gesetzt haben. Es ist davon auszugehen, dass dann diese unförmige Brocke ersetzt worden sind durch die Landesgrenzsteine dann. Ganz spannend wird es, wenn man dann den Stein anguckt, auch in dieser Form. Der ist nicht einmal an der Gemarkungsgrenze, sondern das ist ein Stein, der steht im Innern der Gemarkung Schildach. Er ist am Weg zur Richtstätte hoch, also oberhalb vom Hohestein. Daran sieht man dann, es kann sich bei diesen Steinen eigentlich gar nicht um Gemarkungsgrenzsteine handeln. Es muss irgendwas anderes sein. Und das GS da drauf kann deswegen auch nicht Gemarkung Schildach heißen. Es muss auch was anderes heißen. Das Foto ist übrigens nicht von mir, sondern das ist aus der Kleindenkmalerfassung. Das hat der Reinhard Mahn vor 7 Jahren in diesem Zuge gemacht. Ich wollte diesen Sommer an den Platz zum den Stein fotografieren. Ich habe ihn so angetroffen. Einmal mehr einer, der fehlt. Das sind hohe, schlanke Steine. Da ist das natürlich schnell passiert, dass sie fehlen. Ein Beispiel, wie wichtig die Kleindenkmalerfassung im Prinzip war. Weil durch die Dokumentation kann man das heute dann doch, wenn klar ist, wo der Stein war, es ist ein Bild dazu da und es ist vor allem zugänglich beim Landratsamt, die ganze Unterlage. Es ist eine super Sache, dass es sowas gibt. Die Steine mit dem GS wurden für die Vermarkung der Gemeindewaldungen verwendet. Schildach hat recht viele Gemeindewaldungen. Die haben den Kirchberg, die haben Schlosswäldle, Eichwäldle, Krumpeberg. Das sind alles Gemeindewaldungen, die an der Gemarkungsgrenze gegen Lehergericht liegen. Und die Gemeindewaldung wurde komplett ringsrum vermarkt, nicht nur an der Gemarkungsgrenze. Und darum findet man diese Steine eben nicht nur an der Gemarkungsgrenze, sondern auch im Innern der Gemarkung. Grund, dass man die Steine gesetzt hat, man hat ja vorher gesehen, es waren schon Vorgängersteine da, war das Forstgesetz von 1833. In früheren Zeiten hat man den Wald nicht nachhaltig bewirtschaftet, sondern man hat Raubbau betrieben. Die Flößerei hat da natürlich einen großen Einfluss gehabt, aber auch irgendwelche Gewerbe, die eben sehr viel Holz verschlungen haben, Glashütte oder Metalleisenschmelze. Der Bergbau hat sehr viel Holz braucht. Es gab Köhlerei, Harzerei. Also der Wald war immer sehr schlechter Zustand. Es gab Gegenden im Schwarzwald, da gab es keine Bäume mehr. Und hier hat der Staat Baden gegensteuern wollen müssen und hat eben mit diesem Forstgesetz 1833 ganz viele Sachen geregelt, was die Bewirtschaftung der Wälder betrifft, aber auch rechtliche Sachen, die irgendwas mit dem Wald zu tun haben, oder auch verwaltungstechnische Sachen, die mit dem Wald zu tun haben. Man muss sich überlegen, bis dort, es gab keine Vermessungen bis dort, man wusste nicht, wie groß irgendwie ein Grundstück war. Man hat das Wald, also es gibt zwar in Kaufbüchern oder in Lagerbüchern oder was, sind oft Flächenangaben, das sind aber meistens oder fast immer Schätzungen. Es gab keine Vermessungen bis dort. Und so hat man das alles in das riesige Gesetzespaket von dem Forschgesetz 1833 hineingepackt. Es war ein riesiges Paket mit 220 Paragraphen. Ein Paragraph von diesen 220 hat geregelt, dass die Waldungen vermarkt werden müssen, dass das vermessen werden muss, und zwar innerhalb der nächsten 5 Jahre. Also das Gesetz von 1833, eigentlich hätte diese Vermessung müssen 1838 beendet sein. Man hat das allerdings nicht ganz so akribisch gemacht. Es gab dann auch viele Ausnahmen, und es war von daher auch ein wenig schwierig. Das Problem war das, dass die Organisation von dieser Vermessung der Eigentümer selber in der Hand haben musste. Es war anders wie bei der Landesvermessung, die dann 20 Jahre später gestartet ist. Dort hat es der Staat gemacht. Bei dieser Vermessung von den Waldflurstücken musste die Eigentümer selber gucken, wo sie einen Geometer herkriegen, der jetzt diesen Wald vermisst. Und das war natürlich ein wenig schwierig, weil einen Geometer gab es nicht überall, in Schildach eher nicht, auch in Hornberg nicht, da hat man schon weiter gehen müssen. Und aus dem Grunde hat man das eigentlich eher weniger beachtet, aber es war das erste Gesetz, wo eine Eigentumsgrenze wo man rechtlich bestimmt hat, dass man Eigentumsgrenze mit Grenzsteinen vermarken musste. Davor, der, wo wollte, konnte natürlich seine Flurstücke vermarken, aber es gab kein Gesetz dazu. Hier 1833 war das erste Gesetz, wo es dann geregelt hat, dass Eigentumsgrenze vermarkt werden musste. Die Stadt Schildach hat im März 1840 dann allerdings ein Schreiben des Bezirksamts Hornberg gekriegt, wo sie aufgefordert worden sind, sie sollen ihre Gemeindewaldungen vermarken und vermessen lassen. Es war bei Privatwäldern, hat man das dann wohl eingesehen, dass es eine Nummer zu groß ist, aber zumindest für die Gemeindewaldungen ist es gefordert worden. Und so konnte die Stadt Schildach nicht anders als hier halt gucken, dass sie irgendwo das Ding macht, die Vermessung durchführen lassen. Und sie haben dazu in der Karlsruher Zeitung am 14. Mai diese Anzeige drucken lassen. Da heißt es dann: Die Gemeinde Schildach, Bezirksamt Hornberg, ist veranlasst, ihre in 600 bis 700 Morgen bestehenden Kommunwaldungen aufnehmen und vermessen zu lassen. Diejenigen Herren lizenzierten Geometer, welche zur Übernahme dieses Geschäfts Lust haben, werden ersucht, sich in tunlicher Bälde an Herr äußern zu wollen, um über Zeit und Kosten unterhandeln zu können. Heute würde man sowas eine öffentliche Ausschreibung nach VOL bezeichnen. Damals war der Wortlaut noch ein bisschen anders. Aber Sie sehen hier 600 bis 700 Morgen. Es war nicht bekannt, wie groß der Wald eigentlich ist. Es sind bloß Schätzungen gewesen. In der Gemeinderatssitzung am 4. Juni 1840 konnte man den Auftrag dann an den Geometer Friedrich Rehfuß von Kehl vergeben. Der hat die Vermessung dann bis 1841 durchgeführt. Zuvor ist natürlich vermarkt worden, und das war in dem Schreiben vom Bezirksamt Hornberg drin gestanden, dass sie die Gemeindewaldungen mit gehörigen Marksteinen versehen lassen sollen. So hat es geheißen, mit gehörigen Marksteinen. Was gehörige Marksteine waren, war natürlich wieder in der Verordnung genau geregelt, und da hat es dann geheißen: Die Breite dieser Steine muss wenigstens 7 Zoll, die Dicke 5 Zoll betragen. Und das ist jetzt das, warum diese Steine eben nicht einen quadratischen Kopf haben, wie die Gemarkungsgrenzsteine, weil die waren ja 7 Zoll dick in jede Richtung. Hier haben wir 7 mal 5, also dann 15 mal 21 Zentimeter. Und die Größe haben sie eigentlich auch im Normalfall. Weiterhin war geregelt, dass die Steine eine fortlaufende Nummer haben müssen. Es war so, dass jedes Gemeindewaldflurstück dann mit 1 beginnend irgendwo ringsherum nummeriert worden ist. Wenn natürlich jedes mehrere solche Gemeindewaldungen an der Gemarkungsgrenze lang zu finden ist, dann ist, wenn man nur die Gemarkungsgrenze anguckt, ist der Nummerzug natürlich nicht durchgehend an der Gemarkungsgrenze lang. Dazu sind da, wo keine Gemeindewaldungen sind, diese Lücke wurde dann erst später im Zuge der Badische Landesvermessung aufgefüllt, da hat man wieder andere Nummerierung, die einen im Uhrzeiger sind nummeriert, die andere dagegen. Wenn man das bloß an der Gemarkungsgrenze langläuft, dann findet man da kein so System. Wenn man weiß, dass die Gemeindewaldungen zuerst nummeriert waren, dann wird vieles klarer. In der Verordnung zu diesen Steinen war auch geregelt, dass die Steine die Zeichen der Grundeigentümer tragen müssen. Und das ist jetzt dieses GS. Also dieses GS steht ganz eindeutig für Gemeinde Schildach, nicht für Gemarkung Schildach. Es hätte natürlich im Zuge der Badischen Landesvermessung die ganzen Steine ausgewechselt werden müssen. Das hat man sich dann wohl gespart. Teilweise hat man es gemacht. Am Schlossweltle haben wir 5 Steine, die auch ursprünglich in dieser Form hier waren und dann heute aber Gemarkungsgrenzsteine sind. Also da hat man es ausgewechselt. Gegen Lehergericht, gegen Schenkezell hat man nicht ausgewechselt. Da wäre es insgesamt 109 Steine gewesen, die man auswechseln hätte müssen. Man hat sich das wohl gespart. An der Grenze Lehergericht gegen Kirnbach gibt es auch einen solchen Stein. Dort ist auf der Kirnbacher Seite im Gemeindewald. Da haben wir dann eben GK auf der Kirnbacher Seite und eine Nummer auf der Lehergerichter Seite nichts. Wir sind jetzt nicht mehr beim Thema Gemarkungsgrenzsteine, sondern wir sind jetzt bei den Steinen, die das Eigentum abgrenzen. Also heute wird man es Flurstücksgrenzsteine bezeichnen. Früher hat man sie auch Gütersteine genannt. Das ist diese Art Grenzsteine, die es am meisten auf jeder Gemarkung gibt. Da gibt es auf jeder Gemarkung natürlich tausende von Grenzsteinen. Und da findet man auch so allerhand Interessantes. Der hier ist ein ganz netter, da sind wir wieder an der Gemarkungsgrenze, an der ehemaligen Landesgrenze. Also das ist die Gemarkungsgrenze hier Lehengericht, hier Lauterbach. Das ist oben am Mooskapf, Moosewald hinten. Hier das ist die Straße ans Moosemettle hintere, das Rotwasser in Sulzbach. Landesgrenzstein mit der Nummer 259, das N ist, oder der Schrägbalken hier ist verkehrt rum, ist dort überall so. Der Steinmetz, der da diese Serie gefertigt hat, war wohl der Meinung, es müsse so sein. Interessant hier die Jahreszahl 1817 an diesem Stein. 1817, Lehergericht hat vor 2 Jahren der große Festakt gehabt zum 200-jährigen. 1817 wurde die Trennungsurkunde unterzeichnet, die Trennungsurkunde von Schildach. Lehergericht wurde selbstständig. Durchaus denkbar, dass hier die Lehergerichter so frei gehabt haben, dass sie in ihre Grenzsteine die Jahreszahl eingemeißelt haben. Es handelt sich hier aber ganz eindeutig nicht um einen Gemarkungsgrenzstein. Man sieht es oben an diesen Kerben, die Weiserkrinne auch genannt werden. Da sieht man, dass die Grenze, wenn ich das mal so, wenn man es mal so anguckt, von oben auf den Stein drauf, hier ist jetzt das Bild so gedreht, wie auch die Karte ist. Das heißt, wir haben in beiden Fällen Norden oben. Diese Kerben da drin, die steht für diese Grenze. Das heißt, es ist ganz klar, dass mit diesem Stein nicht die Landesgrenze oder die Gemarkungsgrenze, die hier die rote Linie ist, abgegrenzt werden sollte, sondern es ging um dieses Flurstück hier. Das sollte hier abgegrenzt werden, deswegen diese Kerbe da oben drin. Wenn man den Stein sonst so anguckt, wir haben eine Seite ist ohne Inschrift, die zeige ich deswegen nicht, oder da sieht man ein bisschen was davon. Wir haben hier ein NO6, ja, wird wohl Numero 6 sein. Mal gucken, wir haben die Jahreszahl 1817 und hier haben wir ein CW und drunter irgendwie so XX oder irgendwie sowas ähnliches. CW, dachte ich zunächst, vielleicht irgendwelche Initiale. In Lehrkrieg gibt es viele Wolver. Vielleicht war das ein Wolver, ist familiebedingt auch bei mir. Meine Oma stammt vom Lehergericht und hat natürlich auch Wolver geheißen, bis sie geheiratet hat. Drunter das XX, ja, vielleicht ein römisches Zahlzeichen für 20. Da muss man einfach mal gucken, ob man weitere Steine findet, weil vielleicht findet man einen, der dann 19 oder 21 heißt oder wie auch immer. Es ist meistens ja so, dass Grenzsteine nicht, zumindest die alte, nicht einzeln gesetzt worden sind, sondern meistens sind mehrere gesetzt worden. Darum bin ich mal die Grenze von diesem Stein weggelaufen, nicht an der Landesgrenze lang, sondern ich bin ins Innere der Gemarkung Leerkrich gelaufen, an der Flurstücksgrenze lang. Und da habe ich dann, muss nicht allzu weit laufen, habe ich diesen Stein gefunden. Nummer 7, also das ist jetzt klar, der andere hat 6 Kaiser, Nummer 7. Auch hier haben wir die Jahreszahl 1817 drauf. Interessant hier, die Gestaltung der Ziffern ist ganz anders wie beim vorhergehenden Stein. Also das waren wohl verschiedene Steinmetze, die da tätig waren. Und dann haben wir hier noch dieses CWXX in einer Zeile geschrieben. Das ist natürlich ganz gut, dass es in einer Zeile ist, weil wenn Grenzsteine eben Jahrzehnte oder Jahrhunderte später zweitverwendet worden sind und man hat neue Zeichen eingeschlagen, kann man oft nicht mehr sagen, was gehört wo. Durch das, dass es hier in einer Zeile ist, ist es eigentlich ganz klar, dass es in irgendeiner Form zusammengehört. Ich habe dann mal versucht festzustellen, wer jetzt dieser CW war, was dieses XX bedeutet. Ich habe dazu in der Landesgrenzbeschreibung, von der ich vorher schon mal geschwätzt habe, 1844, wo auch die Eigentümer jeweils genannt sind, nachgeguckt, weil dort steht ganz klar, der hier ist jetzt nicht an der Landesgrenze, der vorhergehende war an der Landesgrenze, dort steht ganz klar drin, bei diesem Grenzstein, Landesgrenzstein immer sowieso, grenzt dieser Eigentümer an. Die alte Beschreibung ist manchmal etwas vage, da weiß man nicht genau, wo man ist. Mit dieser Landesgrenzbeschreibung ist es ganz klar, was gilt. Und in der Landesgrenzbeschreibung 1844 habe ich dann für dieses Flurstück, für den Mosewald hier, habe ich gefunden, dass der Eigentümer die Schifffahrtsgesellschaft zu Wolfach ist. Die Schifffahrtsgesellschaft, auch Schifferschaft genannt oder Schifferkompanie oder nur Kompanie, war eben dieser genossenschaftliche Zusammenschluss von Floßherren in Wolfach. Es gab auch in Schildach eine Schifferschaft. Diese Schifferschaft konnte diesen Mosewald 1815 bei ihrer Versteigerung kaufen, also haben sie ersteigert. Das war nicht so ungewöhnlich, dass die Schifferschaft Wolfach in Leerkrich was gekauft hat. Die haben diesen Raubbau, von dem ich vorher gesprochen habe, da hat die Schifferschaft einiges gemacht im Wald. Die haben Wälder aufgekauft, haben sie abgeholzt, also Kahlhieb, und die ausgeholzte Fläche haben sie dann wieder abgestoßen. Haben sie auch gemacht, der Höferhof zum Beispiel, haben sie 1838 gekauft, abgeholzt, und wo dann da nichts mehr zu holen war, dann haben sie ihn getauscht gegen den untere Stammelbach. Sie sind dann mal pleite gegangen, also dann, ob sie dort auch noch alles abgeholzt haben, weiß ich nicht. Aber dieses CW müsste demnach für Kompanie Wolfach stehen. Kompanie mit C geschrieben, man schreibt Kompanie auch heute noch C, heute noch mit C. Denken Sie an den Firmennamen Meyer und Co. oder an die GmbH und Co. KG. Die Abkürzung Co. steht für Kompanie, immer mit C geschrieben. Damals auch mit C geschrieben. Deswegen Kompanie Wolfach. Das XX dahinter, das hat sich dann auch relativ schnell geklärt. Der Hermann Fauz hat schon 1941 in der Ortenau was veröffentlicht zu Holzzeichen. Holzzeichen waren diese Zeichen, die man früher in Holzstämme eingerissen hat, damit man beim Sägwerk wusste, wem das Holz gehört, oder auch bei der Flößerei wusste, wem das Holz gehört. Die Zeichen hat man da eingerissen. Es hat haben die ganzen Waldbauer eigene Zeichen gehabt. Es gab hier sehr viele. Hermann Fauz hat es hier veröffentlicht. XX steht für die Wolfacher Schifferkompanie. Es passt jetzt eigentlich soweit alles zusammen mit den Grenzsteinen. Ich habe dann allerdings ein Problem gehabt, weil ich noch einen weiteren Stein gefunden habe. Das war dieser hier. Der ist jetzt wieder in der Landesgrenze. Das ist jetzt so ein Stein wieder, der umgearbeitet wurde, weil er die entsprechende Größe gehabt hat, konnte man den auch als Landesgrenzstein umarbeiten. Der hat hier aus der Zeit 1842, also württembergisch-badische Grenze, 1842, die Inschrift hier aus jener Zeit, die Nummer 256 aus jener Zeit und das badische Wappen aus jener Zeit, also die Schlägrichterseite hier. Und dann haben wir hier Nummer 5, das N, auch der Schrägbalken verkehrt rum, N, O. Und das 5 sieht man eigentlich nicht mehr so doll, aber man kann es noch erkennen, wenn man beim richtigen Licht guckt. Das ist, wenn es Sonne drauf scheint, sieht man es eigentlich nicht mehr. Nummer 5, die andere waren 6 und 7. Hier haben wir das CW, man kann es nicht mehr so ganz gut sehen, aber man weiß ja jetzt, was eigentlich Sache sein müsste. Irritierend war dieses Zeichen hier. Ich hätte jetzt eigentlich das XX erwartet. Ich habe hier aber dieses komische, diese zwei Winkel, die da irgendwie so ineinander verschlungen sind. Einer mit der Spitze nach oben, einer mit der Spitze nach unten. Ich habe mir das dann mal genauer anguckt, sieht ja in etwa so aus, und da bin ich eigentlich drauf gekommen, dass das gar nicht so weit weg ist vom XX, wenn man nämlich ein so einen Winkel ein bisschen verschiebt, dann hat man ein XX. Man kann das jetzt als XX lesen, man kann es aber auch als zwei Winkel angucken. Wenn wir uns da nochmal den Stein vorher genauer angucken, wenn man das jetzt weiß, dass das auch zwei Winkel und nicht XX sein könnte, dann sieht man hier, das ist eine Schriftart mit Serifen. Serifen sind diese Strichle am Ende von jedem Strich eines jeden Buchstabens. Und wenn man sich das hier bei diesem XX anguckt, wenn es tatsächlich XX wäre, müsste hier auch so ein Querstrichle sein. Und hier, wir haben das vorne, und wir haben das hinter, dieses Querstrichle, aber da und da haben wir es nicht. Also es ist ganz eindeutig, es sind zwei Winkel, es ist nicht XX. Stellt sich die Frage, was denn, wie das jetzt tatsächlich war, was tatsächlich gilt. Hermann Fautz hat es ja so dargestellt, sogar mit dem Abstand dazwischen XX. Er hatte das damals aus einem Büchle, was ein Zöllner in Wolfach aufgeschrieben hat. Der Zöllner hat da die ganze Hof- oder Holzzeiche vom oberen Kinzigtal in das Büchle reingeschrieben, weil er ja als Zöllner wissen musste, wem er den Zoll letztendlich in Rechnung stellen musste. Das Büchle selber ist heute im Stadtarchiv in Schildach und der Wasserzoller Kremp, hat der Kaiser, stellt das Holzzeichen der Wolfacher Kompanie so dar, also auch ohne Abstand. Es wird sich hier wohl um diese zwei Winkel handeln und nicht um XX mit einem Abstand. Im Hermann Fautz ist da kein Vorwurf machen, es waren insgesamt 348 solche Holzzeichen, Hofzeichen in diesem Büchle drin, das sind Hieroglyphe letztendlich, er hat die mühsam abgeschrieben, da kann das durchaus mal passieren, dass da irgendwie, dass man was falsch guckt, und es sieht ja wirklich auch aus wie XX. Auch hier noch Wasserzoller Kremp schreibt hier Wolfacher Kompanie, er schreibt nicht Wolfacher Schifferkompanie oder sowas. Mit Wolfacher Kompanie war demnach klar zu damaliger Zeit, wer gemeint ist, eine andere Kompanie gab es wohl nicht in Wolfach zu der Zeit. Ich habe dann versucht, ob ich feststellen kann, oder ob ich noch irgendwelche andere zeitgenössische Darstellungen dieses Holzzeichens der Wolfacher Kompanie finde. Ich bin in Wolfach im Museum fündig worden, da habe ich diese Trommel entdeckt, das ist eine Trommel, die die Schifferschaft Wolfach der Stadtkapelle Wolfach im Jahr 1818 geschenkt hat. Auf dieser Trommel hier irgendwelche allegorische Figuren, außerum ein Schriftband, teilweise kann man es nicht mehr recht lesen, aber auf jeden Fall hier heißt es dann von der löblichen Schifferkompanie. Und dann irgendwie, da oben ist sie ziemlich kaputt, und da dann weiter irgendwas, dann Musikverein in Wolfach. Wir haben hier Wappenkartusche, wenn man sich die mal genauer anguckt, dann findet man hier dieses Zeichen, das ist jetzt wiederum dieses Holzzeichen, hier mit diesem verschobenen zwei Winkeln, was es letztendlich war, weiß ich nicht, ob es verschoben sein müsste oder ob es auf einer Linie ist. Ich wollte mir in Wolfach eigentlich noch ein paar Unterlagen angucken, die dort im Museum ausgestellt sind, aber es scheint ein wenig schwierig zu sein, an die Sache ranzukommen. Der Mosewald, den hier die Schifferschaft Wolfach gekauft hatte, war ein herrschaftlicher Wald ursprünglich. Das heißt, der wurde ersteigert vom Staat Baden. Baden hat die Herrschaftswälder von Württemberg 1810 als Lehgericht Schildach badisch wurde, sind auch diese Herrschaftswälder eben an Baden gegangen. Zuvor waren sie württembergisch. Baden hat Geld gebraucht und hat die ganzen Wälder versteigert. Es gab in Lehgericht nicht nur den Mosewald als Herrschaftswald, sondern es gab noch andere, unter anderem den Herrewald. Der Herrewald oberhalb vom Hunsel, auch dessen ehemaliger Herrschaftswald. Er heißt Herrewald, weil er eben herrschaftlich war. Da findet man dann auch solche Steine. Stein von 1602, dem sieht man jetzt auch, dass dem die Witterung, der saure Regen, nicht so gut tut. Also der bröselt so ziemlich zusammen. Auch die Bäume wachsen an der Hunselhöhe nicht ganz so schief, wie es da aussieht, sondern der Stein hängt. Ich habe das halt bloß im Bild gerade nachgestellt. Man findet die Steine dann allerdings auch so abgebrochen, auch von 1602, das württembergische Wappen hier kann man eigentlich schon als solches gar nicht mehr recht erkennen. Der hier hat noch eine Nummerierung drin, Nummer 1 mit einem doch eigengestalteten Buchstaben N. Die gleiche Art des Ns findet man hier, also hier die Nummer 9, das ist ein Stein von 1769. Der steht nicht mehr an seinem Originalplatz, der ist auch transloziert. Diese Seite, also das war ein Stein, der eben zwischen Hunsel und, also dem Hunselhof und Herrewald war. Die Seite hier mit der württembergischen Hirschstange, eben dem herrschaftlichen Herrewald zugewandt. Und diese Seite hier war dem Hunsel zugewandt. Aus dem Grund haben wir hier das Hofzeichen vom Hunsel in diesem Stein drin. In Schildach und Lehegericht sind mir allerdings sonst keine weiteren Steine bekannt, wo Hof- oder Holzzeichen drauf sind, außer diese zwei Winkel von der Schifferschaft und diesen eine Stein da vom Hunsel. In Schenkezell und in Karlbrunn gibt es sehr viele von Grenzsteinen, die diese Holzzeichen oder Hofzeichen tragen. Wenn man in dem Birchle vom Wasserzoller Kremp guckt, wie der dieses Hofzeichen vom Hunselhof darstellt, sieht es ein bisschen anders aus. Ich meine, dass es um 90 Grad gedreht ist, das ist auf dem Holzstamm war das wahrscheinlich auch nicht so wichtig, wie rum das es ist. Aber es ist so, dass man hier das Strichle rechts hin, und wenn man den jetzt hier dreht, dann haben wir hier das Strichle links. Es gab es zwar, dass die wenn der Hofbesitzer gewechselt hat, dass dann das Hofzeichen auch geringfügig abgeändert wurde. Ob das hier der Fall ist, weiß ich nicht, weil ich habe geguckt, ob ich irgendwo noch Hofzeichen finde vom Hunselhof, und ich bin wieder bei Hermann Fautz fündig worden. Er hat in Mein Heimatland 1940 ein Bild veröffentlicht. Da waren es irgendwelche Stämme, die an der oberen Säge in Schildach lagen. Hat er ein Bild von gemacht, und hier haben wir genau dieses Hofzeichen vom Hunselhof drin. Und zwar in der Form, wie es am Grenzstein von 1769 drin ist. Also ich weiß jetzt nicht, ob da vielleicht der Wasserzoller Kremp auch falsch gelegen ist, weil hier 1940 war es so, 1769 war es so. Das Birchle vom Wasserzoller Kremp war aus der Zeit 1806 bis 1810. Die letzten Steine, die ich noch zeigen will, sind diese hier. Ich bin, wo ich an der Gemeindewaldgrenze langgelaufen bin ich über mehrere Steine gestolpert, die so aussehen wie der hier. die hier oben römische Zahl, drunter arabische Zahl, also das ist derselbe Stein, Vor- und Rückseite. Nachdem ich dann mehrere von der Sorte entdeckt habe, habe ich mir eigentlich schon fast gedacht, dass es sich um Abteilungssteine handelt. Ich habe dann die Forstrevierleiterin, die Frau Hein, gefragt, ob ihr richtig liegt. Sie hat mir das bestätigt. Es sind in Gemeindewaldungen, Staatswaldungen, Kirchewald, das sind meistens riesen Flurstücke, die sind intern noch einmal unterteilt in Distrikte und in Abteilungen. Die Distriktnummer ist in dem Fall eben diese Nummer 4, die Abteilung ist 1, einfach damit man weiß, von wann man schwätzt, wo es gilt. Diese Abteilungen haben auch Namen, also hier das 4.1 ist, wer sich auskennt, die Abteilung Heidelbeerbühl. Die Abteilung 2 ist Ebersbach. Es gibt es auch in dieser Form, da ist es auf einer Seite eingemeißelt, das ist jetzt 4.8 und 4.9, also Distrikt 4, Abteilung 8 und Abteilung 9. Die Abteilung 8 heißt am großen Stein, die Abteilung 9 heißt Hasenwäldle. Gibt auch so einen Stein an der Grenze gegen Lauterbach. Dort hat auf der Lauterbacher Seite die Kirch irgendeinen Wald und dort ist auch ein Schäne mit der Nummer 31, also Distrikt 31 drin. Auch im Eichwäldle habe ich einen derartigen Stein gehabt. Grund dafür, dass es manchmal auf einer Seite und manchmal auf zwei Seiten eingemeißelt ist, das ist der, dass die Steine, je nachdem wie die Grenze eigentlich verläuft, der, wo man auf beide Seiten was eingemeißelt hat, die sind da gesetzt, wo die Grenze eigentlich gerade verläuft. Und die Abteilungsgrenze ja mehr oder weniger rechtwinklig wegläuft von dieser Grenze. Wenn man den Stein dann da setzt, kann man auf beide Seiten was einmeißeln und dann ist klar, was gilt. Der hier, der sitzt irgendwo, wo das Flurstück so spitze oder zumindest recht, fast rechtwinklige Ecke hat. Wenn man hier jetzt den Stein so gesetzt hätte, hätte diese oder einen Stein wie vorher gesetzt hätte, dann hätte ja die Nummer praktisch ins nebenliegende Flurstück gezeigt. Und aus dem Grunde ist der dann so neidreht worden, dass klar war, dass die Grenze in diesem spitzen Winkel da irgendwo da mittig durchgeht. Das war das, was ich gefunden habe hier in Schildach und Lehegricht. Es sind viele Steine wahrscheinlich noch im Wald, die ich nicht gefunden habe, die ich nicht kenne. Ich bin hier auch nicht so daheim in Schildach und in Lehegricht. Kennt vielleicht so mancher noch viele andere, die irgendwo interessant sind. Es gibt auch noch viele Arten von Grenzsteinen, von denen ich bisher noch gar nicht geschwätzt habe. Es gibt noch sogenannte Lochsteine, die in Bergbaurechte begrenzt. Auch das könnte es gegeben haben in Lehegricht, weil Bergbau wurde hier betrieben. Jagdsteine gab es noch, gab es mit Sicherheit in Lehegricht, weil da gibt es auch Karten, wo die dargestellt sind. Es gab auch Grenzsteine der Rottweiler Freien Pirsch. Es hat der Schildacher Heimatforscher Herbert Pfau hat da vor einigen Jahren schöne Sache ausgegraben, die will ich zum Schluss noch wiedergeben. Es war im Jahr 1755, als die Rottweiler wieder mal ihre Pirschgrenze besichtigten. Die haben alle paar Jahre so eine Pirschbereitung gemacht. Die sind praktisch die Grenze komplett langgeritten. Zum einen, um nach dem Rechten zu gucken, zum anderen auch, um ihre Macht zu demonstrieren natürlich. Und da, wo sie dann eben in Schildach unten, also an der Schildacher Zügelhütte dort auf der Steig waren, haben sie ihren Pirschstein nicht gefunden. Und es war wegen Problem, sie haben lang gesucht, haben aber ich gefunden, sind dann wieder abgezogen und wollte dann irgendwann später kommen und nur mal nach dem Stein gucken. Es war natürlich in Schildach oder auch in Hornberg kein Interesse da, dass die fremde Herrschaft irgendein Recht im eigenen Territorium hat. Aus dem Grunde hat man das dann recht unkonventionell gelöst. Man hat dort einen Forstknecht beauftragt, der soll gucken, dass er den Grenzstein findet und dann soll er verschwinden lassen. der Forstknecht Wagner hat dann den Stein auch tatsächlich gefunden und er hat dann schriftlich einen Bericht abgeliefert ans Amt Hornberg. Und da schreibt er jetzt wörtlich, dass dieses Werk vollzogen und der Stein glücklich gefunden, in der Stille und bei Nacht mit Hebeisen und Stockhauen und Hebel herausgebracht. Der Stein war aber mit nichts bezeichnet als nur einem Kreuz oben aufgewesen. Es war aber ein großer Sandstein gewesen, welchen ich zu 100 Stücker mit einem Steinhammer zerschlagen lassen und dann haben wir das Loch wiederum ordentlich zugemacht, dass niemand nichts wahrnehmen kann. Sie seht, Grenzsteine sind nicht bloß durch die Waldbewirtschaftung und durch das saure Rege gefährdet, sondern auch das können Gründe sein, dass der eine oder andere Stein nicht mehr vorhanden ist. Ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, dass Grenzsteine ganz viel Geschichte enthalten, dass Grenzsteine als Kleindenkmale erhaltenswert sind, dass Grenzsteine auch stark gefährdet sind. Vielleicht hat der heutige Abend dazu beigetragen, dass sie künftig etwas mehr Beachtung findet. In diesem Sinne sage ich herzlichen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank fürs Zuhören.
Sind, dann würde ich Sie bitte zu stellen. Ich denke, es war ein sehr umfangreicher, sehr interessanter Vortrag, hat sich also wirklich gelohnt. Es waren viele Grenzsteine in unheimliche Auswahl und also mir war das gar nicht klar, was es da gibt. Also besonders interessant war auch diese Gemarkungsgrenzkarte, finde ich. Über die Herrschaftsgebiete mit den verschiedenen Farben, also was auf wie eng das, also auf dem engen Raum, also das war schon kolossal. Also wenn man jetzt die Europäische Union ansieht, also das war en miniature, also beeindruckend, man läuft ja ganz anders jetzt wieder durchs Gelände. Ja, vielen Dank. Also sind noch Fragen oder?
Ich wollte eigentlich nur noch mal eine Bemerkung machen, auch an meinen Kollegen Reinhard Mahn gewendet. Du hast mich ja damals gefragt, CWXX. Ja. Ja. Und wir standen da vorm Rätsel oder wie Hornochsen vorm Berg, ne? Und wussten eigentlich nicht und hatten natürlich auch nicht die Schulung, wie man solche Grenzsteine eben lesen kann, lesen muss. Wir haben halt aufgenommen, was da war und haben eben gestaunt, was da ist, und ich wollte eigentlich nur noch mal betonen und dem Herrn Hilz eigentlich einen Glückwunsch geben, dass er doch mit großer Akribie genau diese Steine, es sind ja zwei, die er gefunden hat, so interpretiert, so gefunden hat, dass es Hand und Fuß hat, das also, und das ist wieder für unsere Flößereigeschichte natürlich ein schönes Thema, diese Schifferschaften übergriffig worden sind, sich eben diese Wälder damals unter Nagel gerissen haben, die ausgehauen haben und davon dann diese Steine eben auch wieder Dokumente. Insofern verachtet mir die Kleindenkmale nicht, sie erzählen doch eine Geschichte. Ob man jetzt das an die Wolfacher weitererzählen soll, Herr Pfeffer, die sozusagen auf die Spur bringen soll, dass dem mal ein Stück Lehm kriegt, bald gehört hat, dann kommen Sie, schicken Sie Bürger her. Das müssen wir dann auch für vermeiden wissen. Insofern haben Sie vielleicht heute Abend das Schweigegebot, wenn Sie nach Wolf hereinkommen, erzählen Sie es nicht weiter. Das also.
Also ich denke, das ist ja auch ein da gibt es sicher noch manche Geheimnisse. Also wenn man sich das vorstellt, was da vielleicht noch liegt oder vielleicht vergraben ist. Also dieser eine Stein, wo abgeschlagen wird, ist da ganz weg, oder? Der, wo man gesehen habe, der, wo dann nicht mehr da war, der, also einer war ja, wo sie aufgesucht habe, dann
das Bild vom Herrn Mahn noch.
Ja, war, genau, das Bild vom Herrn Mahn war da einfach weg.
Der war weg. Also ich habe den oberen Teil nirgends mehr gefunden. Der, ich weiß nicht, hat den jemand als Schmuckstück in Garten mitgenommen oder.
Sah ja ziemlich frisch aus.
Eigentlich. War, ja, es hat so ausgesehen, wie wenn es nicht allzu lange gewesen wäre.
Am Galgebühl.
Ja, also oberhalb vom Hohestein an.
Ja, am Galgebühl. Aber ich war kürzlich mal dort, vor 4 Wochen, da war er noch da.
Nee.
Also vielleicht gibt es halt zwei.
Es gibt, vielleicht gibt es noch einen anderen dort.
Aber direkt auf dem Galgebühl liegt er mit GS nach oben.
Ja, Moment, der liegt an der Gemarkungsgrenze. Ja. Dort liegt einer, ja. Aber der andere, der stand ja. Der ist ein wenig, der ist nicht an der Gemarkungsgrenze.
Ja. Der stand die Waldgrenze.
Ja, ja.
Das habe ich auch dazu gelernt. Vielleicht noch eine zweite Sache, da ist der Ortsvorsteher von Lehngricht ja auch hier an uns in vor 2 Jahren. An Herr Lang herangetreten, der eben ja ein handschriftliches Buch eben aus Familienbesitz seiner verstorbenen Frau, die eine Wohlfahrerin war, eine geborene Trautwein, hatte er geerbt und wusste halt auch nicht, er wohnt in der Hauptsache in der Provence heutzutage, was er damit machen soll. Und ich habe mir es dann angeguckt und es kam mir dann bekannt vor, es ist diese Grundlage gewesen, die Hermann Fautz 1941 hatte, um seine Hofzeichen damals zu notieren. Es war also das die Urquelle, das Original, besser gesagt, von diesem Wasserzoller, von Wolfach Wasserzoller Krem, mit diesen vielen 100 eben Hofzeichen, wo eben dieses CWXX eben auch dabei war. Und da haben wir uns ja damals ausgetauscht, ne? Und was ich sagen wollte, es ist also ein großes Glück, dass dieses Buch wieder sozusagen aus der Provence zurückgekommen ist. Wir haben dann dafür gesorgt, Herr Kipp und ich, dass es dann im Stadtarchiv Schildach gelandet ist, weil wir nicht genau wussten, mit was für Bedingungen das an uns gegeben wird. Und da ruht es jetzt als Dauerleihgabe und es steht derzeit natürlich bei den Öffnungszeiten vom Stadtarchiv einsehbar. Auch ein Beweis dafür, dass man immer die Originale angucken muss. Wenn man sich auf Hermann Fautz Publikation verlassen hätte, wäre man nie auf den Trichter gekommen, was XX bedeutet. Erst da kamen sie dann auf die Idee mit den Winkeln und insofern konnte man das dann lösen. Also selten oder lieber nicht abschreiben, sondern immer, wie der Lataner so schön sagt, ad fontes. Mit den Quellen. Und da hatten wir Glück, dass wir das also jetzt wieder in Besitz haben. So, also noch so ein kleines bisschen Forschungsgeschichte, die sich damit eben auch verbindet. Forschungsgeschichte gerade aus allerjüngster Zeit.
Sehr schön, jetzt gehen wir rein.
Römer,
für mich war es hochinteressant, die Geschichte von den 2 Steinen. Auf der Huselhöhe zu erfahren, die habe ich kannt, habe sie aber nicht in die Kleindenkmale aufgenommen, weil ich sie nicht zuordnen konnte. Ja. Und dann wurde noch mal angeschrieben von jemand, das habe ich dann weitergeleitet an Sie und möchte bitte auch bedanken, dass Sie das jetzt so gelöst haben, weil da war ja nie eine Gemarkungsgrenze zwischen Lehngericht, ja. Das ist ja die Höhe zwischen Hunsel und
Kienbach.
Steigebach und ich konnte es einfach nicht zuordnen. Ja. Und deshalb herzlichen Dank für die Aufarbeitung und dass man das so erklären kann. Ja.
Also es gibt mit Sicherheit noch viel, was man anhand von Grenzsteinen klären kann, anschaulich zeigen kann, auch einfach, was da gewesen ist. Und ich bin mir sicher, da schlummert noch sehr viel.
Frage sind erschöpft. Ja, okay. War also wirklich sehr interessant. Herr Hilz, vielen Dank. Als kleines Dankeschön vom Historikerverein Schildach-Schenkezell haben wir Ihnen die Ortenau auch mit Themen zu Grenzen, andere Grenze zu Frankreich. Ich hoffe, dass ich es noch nicht habe.
Nein.
Ja, prima. Eine schöne Lektüre, vielleicht sogar manche Winterabend. Herzlichen Dank.
Okay,
ja, bedanke mich. Kommen, war ganz klasse. Okay. Und ich denke, man sieht sich mal irgendwann wieder. Und ich weiß nicht, ob man, inwieweit man das auch bei uns noch publizieren kann, ein bisschen auf der Homepage, keine Ahnung.
Ja,
vielleicht aber so ein Grenzbild oder sowas wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ja, herzlichen Dank.
Okay.
Ja, und am Publikum. Ich wünsche einen guten Heimweh, eine gute Nacht, ein schönes Wochenende und bleibe sonst wohlgesonnen.